Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie zuhören. Prinz Eisenherz, Bessie, Silberpfeil und natürlich Lucky Luke, das sind alles Comics, die zumindest teilweise im Wilden Westen spielen. Manche jetzt zugegeben bekannter für ihre Western-Storylines als andere. Wir sprechen jetzt mit einem Mann, der diese Geschichten wahrscheinlich alle kennt und wahrscheinlich alle bestens und im Detail. Alexander Braun ist Comic-Experte und Kurator einer Ausstellung über Comics im Wilden Westen. Staying West heißt die. Gibt's ab dieser Woche im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Herr Braun, wir fangen ja bei Ihnen in der Ausstellung ganz, ganz früh an, ne? Mit Wild-West-Comics aus den 20er Jahren schon. Wie wird denn der Wilde Westen in Comics erzählt und was hat sich vielleicht auch geändert über die Jahre?
Ja, hallo Frau Westhoff. Sie wissen ja, das Thema wurde im letzten Jahr sehr zwiespältig diskutiert, Indianer, kulturelle Aneignungsdebatten und. Und wir hatten einfach uns vorgenommen, mal im Comic zu gucken, wie der Westen da dargestellt wird. Und selbstverständlich gibt es im Comic auch viele Stereotypen und Klischees. Es gibt aber eben auch, und das ist das Erstaunliche, sehr viel früher als in anderen Medien. Also wenn man sieht, was Hollywood so in den Filmen macht, da bleibt der Indigene, der Indianer sehr lange der Feind und der nur skalpiert. Mhm. Und im Comic haben wir eben sehr früh schon überraschende Positionen, die sehr authentisch mit indigener Kultur umgehen. Und das lohnt sich anzugucken, weil es den Diskurs um wirklich wichtige Positionen erweitert.
Das heißt, der Comic ist da deutlich fortschrittlicher und ich lerne da auch direkt was.
Ja, definitiv. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Sie sagten ganz früh, da gibt es den James Swinnerton, einen Pionier-Comic-Zeichner, der also gleich zur Jahrhundertwende um 1900 am Start war, sehr erfolgreich war, für das große Verlagshaus von William Randolph Hearst in New York gearbeitet hat. Und der hat 1906 die niederschmetternde Diagnose erhalten, dass er TBC im Endstadium hat, also Tuberkulose, und er nur noch 3 Monate zu leben hätte. Mhm. Und das Einzige, was man damals machen konnte, das New Yorker Klima war nicht sehr förderlich, weil sehr luftfeucht. Und man konnte dann eben in den amerikanischen Westen gehen, in die Wüstengegenden, weil da die Luft trocken und warm war. Und es gab tatsächlich schon sowas wie frühe Sanatorien, also Zeltstädte in der Wüste, wo die Tuberkulosekranken behandelt wurden. Und Swinnerton hatte sich aber gar keine Hoffnung mehr gemacht. Er hat sich einen Grabstein meißeln lassen, ist in die Kneipe gegangen und wollte sich die letzten 3 Monate totsaufen gewissermaßen. Das hat aber nicht geklappt. Der Mann ist am Ende 98 Jahre alt geworden. Das ist die Pointe. Und er bemerkte dann halt irgendwann, dass er nicht sterben würde. Und er fing dann an, spazieren zu gehen und verliebte sich so sehr in diese Landschaft, dass er seine Comicfigur aus New York einfach mit in den Westen nahm. Das heißt, er zog als Zeichner in den Westen. Und seine Comicfigur, der Little Jimmy, der in New York also mit Straßenkindern in den Schluchten von Manhattan spielte, spielte plötzlich mit den Kindern der Hopi und entdeckte die Landschaft zwischen Canyons und Wüste. Und er toppte das dann nochmal in den 20er Jahren ab 1922, indem er für Hearsts erfolgreichstes Hausfrauenmagazin Good Housekeeping eine farbige Seite gemacht hat, wo nur Indianerkinder auftauchen. Also es gibt gar nicht mehr dieser weiße Junge, diese Identifikationsfigur, sondern erzählt von indigenem Leben. Und er tut das mit Ritualen, mit Kachina-Tänzern, mit Kachina-Figuren, mit indianischen Dingen, die die amerikanische Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht kannte. Wir müssen uns vorstellen, so etwas wie das Monument Valley, was wir durch die Filme von John Ford da kennen, ist überhaupt in den 40er Jahren ins Bewusstsein der Amerikaner gerückt. Also in den 20er Jahren hatte das normale Ostküstenamerika null Ahnung von Landschaft, Menschen, und sie kannten wirklich nur die Indianer aus den Westernfilmen, die laut grüllend auf Pferden rumreiten.
Man merkt das schon, man kann in Comics einiges lernen. Zur Ausstellung gehört ja auch ein sehr ausführliches Buch, es heißt auch Staying West, Comics vom Wilden Westen, in dem sie neben vielen, vielen anderen Dingen aber auch über angemessene Begriffe für Indigene sprechen. Also es ist bestimmt schon von den höheren Leuten aufgefallen, dass sie einfach verschiedene Begriffe synonym verwenden. Und sie schreiben in dem Text im Prinzip, es ist ein bisschen egal, welchen Begriff man da verwendet, wichtiger ist die Darstellung. So ist da ihre Einstellung. Habe ich sie da richtig zusammengefasst?
Ja, das Bemerkenswerte an dieser Diskussion, die wir hier in Deutschland führten, ist wirklich, dass die nordamerikanischen Indigenen kein Problem mit dem Begriff Indianer haben. Also die 4 großen Interessensvertretungen der Indigenen haben alle American Indian in ihrem Titel. Und das ist nochmal erstaunlicher, weil im Englischen es gar keine Unterscheidung gibt zwischen Indern und Indianern. Also wir im Deutschen sind ja auch noch privilegiert, dass wir ein eigenes Wort für die Inder aus Indien haben, während die Amerikaner tatsächlich American Indians sagen müssen, um sich von den indischen Indians abzugrenzen. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man diese Diskussion auf Europa verlagern würde. Wir haben kein Problem damit, Europäer genannt zu werden. Das ist der Überbegriff. Wir hätten aber ein Problem damit, wenn alle Europäer in Amerika und in anderen Kulturkreisen dargestellt würden als mit Lederhose und mit Gamshut, weil dann würde der Finne sagen, das bin ich aber nicht, und der Spanier würde sagen, das bin ich nicht. So legen die Indigenen einfach Wert darauf zu sagen, wir sind 400 verschiedene Völker gewesen. Mhm. Und die Völker in Alaska unterscheiden sich von denen in Texas, und die, die als Nomaden gelebt haben, unterscheiden sich von denen. So, sie erwarten von uns eine Differenzierung, dass wir aufhören mit Tomahawk und, mhm, und Marterpfahl und skalpieren, und das war's dann. Aber das hat nichts mit dem Wort zu tun. Wir müssen einfach kulturell dazu lernen. Und ob ich dann jetzt Ureinwohner, Natives, Indianer oder Indigene sage, ist völlig Schnurz.
Gibt es da eigentlich in der Art, wie die Geschichten erzählt werden, einen Unterschied zwischen amerikanischen Comics, die ja schon irgendwie geografisch deutlich näher sind am Wilden Westen, und europäischen Comics? Also gibt es da einen Unterschied? Speziell vielleicht sogar zu deutschen Comics. Es gibt ja auch deutsche Wildwest-Comics. Bessie zum Beispiel habe ich am Anfang erwähnt, gab es von den 60ern bis in die 80er. Ist das irgendwie ein entsprechendes Beispiel für deutsche Wildwest-Comics?
Ja, es gibt kulturelle Unterschiede, das versuchen wir auch rauszuarbeiten. Man muss leider sagen, die Deutschen sind die schlechtesten. Also sowas wie Bessie ist das Negativbeispiel. Es gibt aber auch eine Unterscheidung zwischen den, sag ich jetzt mal, guten europäischen und den guten amerikanischen. Also so eine Figur wie Lucky Luke, weil sie hat mit Lucky Luke begonnen, mhm, ist ja eine parodistisch gemeinte Figur. Die hat es in Amerika nie geschafft. Also dieser Wechsel von der Zigarette zum Grashalm war ja eine Initiative des Zeichners Morris, weil er gerne auf dem amerikanischen Markt erfolgreicher sein wollte, und weil die Amerikaner damals mit Rauchen also schon größere Probleme hatten, hat er dem seinen Grashalm verpasst. Das hat nie geklappt. Also Amerika hat offensichtlich mit seiner Wahrnehmung des amerikanischen Westens doch so viel mit nationalem Mythos gemein, dass eine reine ständige Parodie aus Europa zudem unerfreulich ist, während für die Europäer natürlich der Westen, es war die Kultur der Besatzer nach dem Krieg, also mhm, diese komische Mischung aus einerseits war das die Kultur, an die wir uns gewöhnten, andererseits gab es natürlich auch latent in den Nachkriegsgesellschaften einen gewissen Anti-Amerikanismus. Für uns war Amerika eine Mischung aus Sehnsuchtsort und großem Abenteuerspielplatz. Und weil wir da nicht so national involviert sind, das ist nicht unsere Geschichte, ist eben sowas Parodistisches wie Lucky Luke bei uns viel, viel populärer und geht leichter von der Hand.
Herr Braun, das ist eine super schwere Frage, die ich Ihnen jetzt stelle als absoluten Experten für Comics und Wildwest-Comics. Aber wenn Sie sich einen Comic aussuchen müssten, wenn Sie mir einen Comic empfehlen müssten, wo ich viel über die Geschichte lernen kann, wo ich vielleicht auch was über Indigene lernen kann und der am besten auch noch Spaß macht, was würden Sie mir da empfehlen?
Ja, da empfehle ich Ihnen was ganz Schräges, nämlich tatsächlich Prinz Eisenherz, der ja gar nichts mit dem Wilden Westen eigentlich zu tun hat. Ist gezeichnet worden von Hal Foster, einem Amerikaner, der aber eigentlich gebürtiger Kanadier gewesen ist. Und der spielt ja an der Tafelrunde von König Artus, also mhm, eigentlich in England. Und der schickt aber seinen Helden 1947 in die neue Welt. Und da bleibt Prinz Eisenherz den gesamten Winter, weil seine Ehefrau Aleta schwanger ist. Und sie kommen also in der Wintersaison mit ihrem Drachenboot nicht wieder zurück nach Europa. Wie das so ist, genau. Das Leben spielt dann heimlich in die Karten. Und diese Seiten, die in amerikanischen Zeitungen erschienen, gibt es auch als deutschen Reprint auf Deutsch, kann man also im Zusammenhang lesen, sind eine unglaublich schöne kulturelle Annäherung dieser beiden Kulturen. Also die Engländer oder die Wikinger, die da eben anlanden, sind überhaupt nicht chauvinistisch, sind überhaupt nicht überheblich, sondern gucken sich mit großem Interesse diese indigene Kultur an, die sehr ausführlich beschrieben wird von Hal Foster. Er zeigt, wie die ihre Häuser bauen, was sie für Jagdmethoden haben. Es gibt erste Ballspiele, dieses Lacrosse-Spiel hat in indigenen Ursprung. Also er erzählt seinem amerikanischen Publikum 1947 in den großen Sonntagszeitungen, das war ja eine sehr, sehr populäre Serie, also Millionen von Amerikanern lesen 1947 1941 etwas über authentische indigene Kultur. Während wenn wir dann immer mal nach Hollywood gucken, also dass die indianische Perspektive ernst genommen wird, findet ja eigentlich erst nach 1968 statt. Da gibt es dann sowas wie Little Big Man mit Dustin Hoffman oder ähnliches. Also der Comic ist da so weit vorne mit auch guten Produkten, dass man das wirklich heute auch noch mit Genuss lesen kann und sich die Augen reibt, wie früh der Comic da eigentlich schon eine Lanze gebrochen hat.
Und wir haben gerade gelernt, überraschendes, nicht zu erwartendes Positivbeispiel über einen guten Comic über Indigene und über den Wilden Westen ist Prinz Eisenherz. Alexander Braun ist Comic-Experte und Kurator von der ganzen Ausstellung über Comics im Wilden Westen. Staying West heißt die. Freitag ist Eröffnung im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Die Ausstellung geht noch bis Anfang März. Und das Buch zur Ausstellung heißt auch Staying West. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gestalten. Architektur und Design.
Es geht um einen Gegenstand, den Sie sicher in der Hosentasche haben oder in der Handtasche oder vielleicht auch nicht. Es geht um das Portemonnaie. Sind Sie eher Team Riesenportemonnaie oder Team Scheine in der Handyhülle? Ich bin irgendwo dazwischen. Mein Portemonnaie ist so ganz klein und rot. Es sind sehr tolle Sachen drin. Nicht immer Geld, dafür aber so bunte Piratenpflaster, Kassenbons, Pfandmarken, die ich nie eingelöst habe. Und eben manchmal ein bisschen loses Bargeld, manchmal fliegt es auch so in der Tasche rum oder an der Handyhülle. Meine Kollegin Marietta Schwarz hat sich gefragt, ob dieser Gegenstand, das Portemonnaie, eigentlich noch gebraucht wird oder ob es damit nicht längst vorbei ist, wo wir doch alle so viel mit der Karte zahlen.
Seit der Corona-Pandemie zücke ich im Alltag, so oft es geht, meine Bankkarte zum Zahlen. Da bin ich natürlich kein Einzelfall. Der Bargeldverkehr ist überall rückläufig und so verändern sich auch die Behältnisse für Geld. Mehrere Menschen in meinem Bekanntenkreis klemmen sich einen Schein oder die Geldkarte in die Handyhülle. Andere, wie mein Kollege Wladimir, transportieren nur noch Karten in einem Cardholder mit sich herum. In seinem Fall minimalistisch abgespeckt auf zwei Metallplatten und ein Gummiband. Ade, Lederportemonnaie.
Ich brauche das einfach nicht. Ich brauche diese Scheine nicht, ich brauche die Münzen nicht. Das ist hier halt knackig, so technisch. Wie nur möglich.
Wladimir hat eine große Abneigung gegen speckige Lederportemonnaies, die Männer in ihren Po-Taschen tragen. Sein Cardholder ist im Prinzip nichts anderes als ein festgezurrter Stapel Plastikkarten. Ziemlich hoch sogar.
Ich habe das gerade so vor mir.
Wie dick ist das?
Und ich gucke jetzt mal, naja, das ist, wie viel wird das sein?
Ein Zentimeter?
Sagen, nee, viel mehr inzwischen. Viel mehr inzwischen. Ich habe ja viele wichtige Karten in meinem Portemonnaie, ist ja klar. Ist ja klar. Also, lass es 4 sein.
Sie merken schon, über Geld und Geldbörsen zu sprechen ist vielschichtig. Weil das Portemonnaie, wie auch immer es gestaltet sein mag, eben mehr ist als ein praktisches Behältnis. Die Kunsthistorikerin Rosita Nenno, spezialisiert auf die Geschichte von Lederwaren, spricht unter anderem auch von Status. Hat man den Geldbeutel im Mittelalter noch je nach Stand kostbar besticken lassen, macht man sich heute Gedanken, welche der unzähligen Karten oben für alle sichtbar in der Börse zu sehen ist.
Wir haben ja für alles mittlerweile Plastikkarten. Und da steckt unsere komplette Identität drin. Ja, ich habe auch Leute erlebt, bei denen es ganz wesentlich ist, dass da die Karte vom Städel-Förderverein steckt, wo man dann eben zeigt, ich engagiere mich, ich bin Mitglied in einem Verein.
Aber damit sind wir ja schon ganz am Ende der Historie, die eben schon zu Römerzeiten mit einem Ledersäckchen für Münzen beginnt und erst im 20. Jahrhundert neben dem immer kleiner werdenden Münzfach viel Platz für Papiernis, nicht nur Geldscheine schafft, in der Form der klassischen aufklappbaren Geldbörse aus Leder.
Als wir so langsam in die 1960er, 70er Jahre kamen, wo man dann auch ein Behältnis brauchte für die Autopapiere, für den Führerschein, für den Personalausweis, da wurden dann Portemonnaies geschaffen, die immer mehr Fächer auch hatten.
Viele von uns, auch ich, stecken in diesen 60er, 70er Jahren noch fest. Manche haben sogar noch ein Passfoto von dem oder der Geliebten oder dem Kind in einem Sichtfeld. Mein großformatiges Portemonnaie hat so viele Fächer, dass ich manchmal Dinge darin finde, die inzwischen ihren Wert verloren haben, zum Beispiel alte Briefmarken. Da könnte man mal was ändern, weil es auch wirklich, wie Wladimir sagen würde, speckig ist. Aber es geht auch ganz anders. Kollegin Laura zückt ein farbenfrohes Quadrat mit einem Reißverschluss, der über 2 Seiten reicht.
Das ist bunt, Neonfarben, Neongrün, Neonorange und Blau. Es hat ein kleines Kartenfach und zwei größere Fächer an den Seiten, wo man zum Beispiel Zuckerpackungen aus Italien mit sich rumschleppen kann und die ein oder andere Visitenkarte und ein bisschen Kleingeld.
Ein bisschen Platz für Nostalgisches muss sein, meint Laura. Auch wenn die Portemonnaies immer kleiner würden, weil die Handtaschen eben auch kleiner würden, was Frauen wiederum größer erscheinen lässt. Eine interessante Beobachtung, die uns aber auf Abwege führt. Im Berliner Kaufhaus KDW sieht man bei den Luxuslabels von Dior bis Louis Vuitton neben diesen kleinen Handtaschen kleine, aber auch noch sehr große Portemonnaies. Es ist eine Frage des Alters, sagen die Verkäufer, aber auch der Interpretation. Bei Fendi gibt es Geldbörsen, in die sogar das Smartphone passt. Aber auch solche mit Klappverschluss, wie sie unsere Großmütter hatten, wirklich nur für Münzen und somit nutzlos. Wo bitte braucht man die noch? Ganz am Ende lande ich bei den Lederwaren einer französischen Manufaktur. Das Portemonnaie wird nicht aussterben, sagt die Verkäuferin und streichelt zärtlich über das weiche Leder. Schauen Sie mal hier. Das ist unser Klassiker, nur mit Nieten montiert und ganz ohne Naht, ganz hochwertiges Leder. Ja, denke ich mir, mit Platz für Karten, Scheine und Münzen und so übersichtlich, dass meine Briefmarken darin auch nicht ablaufen würden. Ich würde das jetzt gerne kaufen. Hätte ich nur mein Portemonnaie nicht vergessen und das ist jetzt nicht erfunden.
Marietta Schwarz ist der Frage nachgegangen, ob das Portemonnaie als Konzept, als Gegenstand eigentlich noch eine Zukunft hat. Und diese Zukunft ist ungewiss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters in Weimar stehen rund 167 Millionen Euro bereit. Der Bund und das Land Thüringen fördern das Bauprojekt jeweils zur Hälfte, wie die Stadt und das Theater bekannt gaben. Mit den Fördergeldern soll das Dreispartenhaus in den nächsten Jahren umfassend baulich und technisch modernisiert werden. Ein fester Termin für den Baubeginn steht noch nicht fest. Das Deutsche Nationaltheater Weimar steht in der Tradition des 1791 unter Leitung von Johann Wolfgang von Goethe gegründeten Hoftheaters. Es war auch immer wieder Bühne wichtiger historischer Ereignisse. Im Jahr 1919 tagte hier etwa die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung. Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht fest. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main bekannt gab, sind die 6 besten deutschsprachigen Romane des Jahres Muna oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora, Vatermal von Nechati Osiri, Anne Rabes Die Möglichkeit von Glück von Tonio Schachinger Echtzeitalter, Maman von Sylvie Schenk und Ulrike Sterblichs Roman Drifter. Stark vertreten in der Shortlist seien Familiengeschichten, sagt der Literaturredakteur Carsten Huck hier im Deutschlandfunk Kultur und nennt seine beiden Favoritinnen für die renommierte Auszeichnung.
Theresia Mora, finde ich, ist wirklich ein ungeheuer gutes Buch. Sie ist ja auch nominiert für den Wilhelm-Raabe-Preis zum Beispiel. Also wenn man jetzt davon absieht, dass sie den Preis vor 10 Jahren schon mal bekommen hat, kann man ihr, glaube ich, ihn gut zusprechen. Aber es ist auch von der Form und von der Art des Themas Anne Rabe, das ist Gegenwartsliteratur, das ist DDR-Geschichte. Da werden Dinge angesprochen, die uns heute betreffen. Also Problem AfD kann man zurückführen auf ein Gewaltsystem.
Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion. Der Deutsche Buchpreis ist mit 37.500 Euro dotiert und wird am 16. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders ist in diesem Jahr als Ehrengast zum Festival Lumière in Lyon eingeladen. Dort soll er auch mit dem französischen Filmpreis Prix Lumière ausgezeichnet werden. Wenders sei ein reisender Kinomacher, ein vielschichtiger und visionärer Virtuose und ein vollendeter Fotograf, der sich immer wieder neu erfindet, schrieb die Festivalleitung. Bei einer Retrospektive werden seine bekanntesten Werke zu sehen sein, etwa Buena Vista Social Club und Der Himmel über Berlin. Wenders stellt außerdem seine beiden jüngsten Filme vor, mit denen er im Frühjahr beim Festival in Cannes vertreten war. Perfect Days und Anselm, das Rauschen der Zeit. Die Film- und TV-Produktionsfirma UFA bekommt eine neue Leitung. Nico Hofmann, einer der erfolgreichsten Produzenten des Landes, übergibt seinen Posten an Sascha Schwingel, mit dem er über Jahrzehnte eng zusammengearbeitet hat. Hofmann verbleibt als Chairman in der Geschäftsführung. Schwingel sei ein kluger Manager mit hoher Reputation in der kreativen Szene, sagte der deutsche Produzent laut Mitteilung.
Joseph Ecquebilly, der Mann, um den es jetzt geht, war Bauingenieur, Architekt, Künstler war er auch. Er stand sogar mit Josephine Baker auf der Bühne. Und Billet war einer der prominentesten schwarzen Aktivisten der Weimarer Republik. David Siebert war in Berlin für uns auf einer Ausstellung über antikolonialen Aktivismus in der Weimarer Republik, in der es geht unter anderem auch um Joseph Ecquebilly. Und David Siebert hat auch mit Forschenden über Billet gesprochen. Und los geht's mit einem Ton von Billets Enkel.
Notre mère nous a dit que notre grand-père avait été longtemps en Europe.
Unsere Mutter hat uns in Kamerun erzählt, dass unser Großvater lange in Europa gelebt hat. Wir wussten, dass er in Deutschland Architektur studiert hat und dort sogar als Film- und Theaterschauspieler gearbeitet hat. Dass er in der Weimarer Republik aber auch schwarzer Aktivist war, habe ich erst vor einigen Jahren erfahren. Das hat mich sehr berührt.
Sagt Dominik Aidi, geboren 1972 in Kamerun. Er arbeitet heute als promovierter Materialwissenschaftler in Frankreich. Sein Großvater Joseph Ecquebilly kam bereits 1912 nach Europa. Und zwar aus der damals von den Deutschen besetzten Kolonie Kamerun. Erforscht wurde Billets bewegtes Leben von dem britischen Historiker Robbie Aitken.
Wir sind hier im Hinterhof der Bülowstraße 39 in Berlin-Schöneberg, wo Joseph Ecquebilly ab 1929 gewohnt hat. Er kam bereits 1912 aus Kamerun nach Hildburghausen in Thüringen und absolvierte dort eine Ausbildung zum Architekten und Bauingenieur. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er für die Deutschen, wurde aber verletzt. Danach war er mittellos und konnte nicht in seine Heimat zurückkehren. 1920 zog Billet auf der Suche nach Arbeit zuerst nach Berlin und dann nach Wien. Dort wurde er ein erfolgreicher Schauspieler, trat in vielen Filmen auf und stand auf den wichtigsten Theaterbühnen der Stadt, unter anderem mit der großen Josephine Baker.
And he appears alongside Josephine Baker, the great Josephine Baker.
Die meisten Rollen, die Joseph Billet angeboten wurden, bedienten aber rassistische Klischees. Im Wiener Apollo-Theater musste er 1926 zum Beispiel als exotischer Tänzer auftreten und nur mit Turban und Lendenschutz bekleidet, die ebenfalls fast nackte weiße Hauptdarstellerin auf seinen Arm tragen.
1929 kehrt Billet nach Berlin zurück. Er wechselt von der Theaterbühne auf die politische Bühne. Er wird antikolonialer und antirassistischer Aktivist, verkehrt in kommunistischen Kreisen und wird als erster Schwarzer in die Kommunistische Partei Deutschlands aufgenommen. Im Nationalhof, einem Ballhaus hier in Berlin-Schöneberg, sprach Billet laut Polizeiberichten im April 1932 vor 120 Besuchern über die Scottsboro-Kampagne. Das war eine europaweite Kampagne der Kommunistischen Internationale, die die Hinrichtung von 9 jungen Afroamerikanern verhindern sollte, die in Alabama fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wurden. Billet kritisierte in seiner Rede die Unterdrückung der Afroamerikaner in den USA und zog Parallelen zu den Erfahrungen, die er in Kamerun mit der deutschen Kolonialherrschaft gemacht hatte.
Mehr über Billets Leben kann man jetzt in einer Ausstellung in Berlin über antikolonialen Aktivismus in der Weimarer Republik erfahren. In der Ausstellung ist unter anderem ein Porträtfoto von Billet zu sehen, auf dem er Anzug und Krawatte trägt und strahlend in die Kamera lächelt. Es erschien im Negro Worker, einer Zeitschrift schwarzer Kommunisten, die von 1930 bis 1933 auf Englisch in Hamburg herausgegeben wurde und über schwarze Seeleute in die ganze Welt verteilt wurde. Billet sprach 1930 in Hamburg auch auf einer Konferenz schwarzer Unabhängigkeitsaktivisten aus Afrika, Amerika und Europa, erklärt Bibero Lehmann, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Kritisch hat er berichtet über Kolonialismus in Kamerun, den deutschen Kolonialismus damals, aber auch die Zustände, nachdem Kamerun keine deutsche Kolonie mehr war, und sich auch kritisch zu Rassismus geäußert. Und diese Rede wurde dann eben abgedruckt als Artikel in The Negro Worker.
Außerdem erfährt man in der Ausstellung, dass Billet 1929 mit rund 30 in Berlin lebenden schwarzen Männern und Frauen die Liga zur Verteidigung der N-Rasse gründete. Die Liga protestierte unter anderem öffentlich gegen die Aufführung des Kinofilms Afrika spricht.
Der ist sehr kolonialrassistisch. In einer Szene wird ein schwarzer Mann von einem Löwen angefallen und bei lebendigem Leib gefressen. Und das zeigt einfach, wie tief der Rassismus in der Gesellschaft saß.
Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, floh Billet über Russland nach Frankreich. 1935 kehrte Billet nach Kamerun zurück. Dort gründete er eine Familie und arbeitete als Architekt. Joseph Ekwe Billet starb 1959, nur ein Jahr bevor Kamerun die Unabhängigkeit erlangte.
Mein Großvater war ein Wegbereiter für andere schwarze Menschen, die nach ihm nach Europa gekommen sind. Ich denke, es ist wichtig, an den Kampf der Aktivisten von damals gegen den Kolonialismus zu erinnern, weil das Mut macht. Es zeigt, dass jeder Mensch sein Leben verbessern kann, wenn er es wirklich will und dafür kämpft.
David Siebert über Joseph Ekwe Billet, Schauspieler und einer der prominentesten schwarzen Aktivisten der Weimarer Republik. Jetzt sprechen wir hier im Deutschlandfunk Kultur über eine deutsche politische Liedermacherin und Friedensaktivistin, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen, Fasia Jansen. Jansen ist 1929 in Hamburg geboren, hat als schwarze Frau damals und auch später viel Rassismus erfahren. Als junges Mädchen wollte sie Tänzerin werden, so wie, da ist sie wieder, Josephine Baker. Später war sie Zwangsarbeiterin, nach dem Krieg dann Friedensaktivistin. Jansen hat in ihrem Leben mehrere Strafbefehle bekommen wegen Volksverhetzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Gleichzeitig Angebote als Schlagersängerin zu arbeiten. Im Leben von Fasia Jansen steckt auf jeden Fall genug für wahrscheinlich 5 Theaterstücke. Jetzt gibt's erstmal 1 an der Volksbühne in Berlin im 3. Stock. Das ist ein kleinerer Aufführungsraum. Und genau da habe ich mich heute Morgen mit der Regisseurin des Stücks getroffen, direkt vor der Generalprobe, mit Elisabeth Gers. Fasia, die letzten Jahre heißt das Stück. Und ich habe Elisabeth Gers als allererstes gefragt, was sie an Fasia Jansens Leben und ihrer Arbeit eigentlich so fasziniert hat, dass sie ihr ein eigenes Stück widmen wollte. Was müssen wir wissen über Fasia Jansen?
Fasia Jansen ist mein Vorbild. Sie ist eine schwarze Liedermacherin und Friedensaktivistin. Und ich bin zufällig auf ihre Biografie gestoßen. Es ist eine Biografie, die bisher noch nie am Theater gezeigt wurde. Ich glaube, Ausschnitte vielleicht schon, aber das ist die Uraufführung ihrer Lebensgeschichte am Theater. Und das ist für mich als schwarze Künstlerin eine kleine Revolution. Mir ist irgendwann die Biografie Fasias in die Hände gefallen. Und ich habe mich gefragt, warum hat das eigentlich noch nie jemand am Theater gemacht? Und habe dann gemerkt, also vielleicht könnte ich das ja machen. Und habe jetzt seit 2018 dafür gekämpft, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Und Mittwochabend ist es soweit, wir feiern Premiere. Am Donnerstag gibt es auch noch eine Vorstellung hier in Berlin. Danach wird das Stück nach Oberhausen gehen. Und ja, das ist eine tolle, aufregende Sache.
Das Stück heißt ja, der Abend heißt ja Fasia, das letzte Jahr. Wie ist das gemeint? Ist das wörtlich gemeint? Welche Geschichten erzählen Sie da?
Fasia Jansens letztes Lebensjahr ist die Ausgangssituation, von der wir das Stück erzählen. Von dort aus gibt es verschiedene Rückblenden in ihr Leben, wie Flashbacks und Erinnerungen. Das ist erstmal so die Grundsituation.
Das heißt, welche Geschichten genau Sie erzählen, ist noch geheim?
Wir versuchen, verschiedene Stationen ihres Lebens zu zeigen. Und da ist natürlich besonders bezeichnend ihre Zwangsarbeit im KZ. Fasia hat einen Arbeitsdienst im KZ gemacht, ist daraufhin sehr schwer erkrankt. Und das ist natürlich auch eine Station, die sie für ihr Leben geprägt hat, gesundheitlich zerstört hat im Grunde. Und die Leiden haben sie auch ihr Leben lang begleitet. Aber Fasia Jansen hat auch natürlich auch ganz viele Glücksmomente. Also wir begleiten sie dann auf ihren Weg, wie sie zur Liedermacherin wird, wie sie zur politischen Aktivistin wird. Es gibt eine Liebesgeschichte, die sie nach Oberhausen führt. Und ohne dass ich jetzt so viel verraten werde, es gibt auch ganz viele schöne Momente, die wir mit Fasia teilen können in der Inszenierung. Und natürlich, was sie als Liedermacherin und Friedensaktivistin ausgezeichnet hat. Wir hören die Musik. Denise Mbai, die Hauptdarstellerin unseres Stückes, ist eine wundervolle Musikerin. Jarita Freidank, die musikalische Leiterin unseres Stückes, arbeitet mit Denise ganz wundervolle Interpretationen von Fasias Liedern.
Jetzt heißt das Ganze ja hybrider Theaterdiskurs mit offenem Ausgang, so steht es auf jeden Fall in der Ankündigung. Was heißt denn das? Was erzählen Sie denn da heute Abend? Und welcher Teil ist da offen?
Ja, also dieser Titel, der so ein bisschen sperrig ist wahrscheinlich, versucht, diese Collage, die wir da bauen, in den Griff zu bekommen. Nämlich zum einen der Versuch, Fasias Geschichte auf die Bühne zu bekommen, ihre Uraufführung zu spielen, aber beleuchtet auch die Schwierigkeiten, die BIPOC-Personen haben, diese Stücke zu zeigen.
Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, Musik spielt eine Rolle. Es gibt auch einen Kameramann. Was heißt, was erwartet mich da? Also so rein optisch, was erwartet mich da?
Ein Feuerwerk. Also genau, es ist als Collage zu verstehen. Wir sind zum einen mit Filmmaterial dabei. Es gibt sehr viele SchauspielerInnen, die Lust hatten, uns zu begleiten auf diesem Weg. Und wir haben Szenen an verschiedenen Orten in Berlin gedreht, in denen wir Fasias Geschichte nachspielen. Ich nenne das auch performative Spurensuche. Und schwarze KünstlerInnen verschiedenen Alters. Es gibt verschiedene Fasias. Wir haben von Baby bis zur Seniorin haben wir verschiedene Fasias besetzt. Und das sind SchauspielerInnen, die sich mit ihr identifizieren. Und das ist das Wunderschöne an dieser Arbeit ist, dass sich über Fasia, also praktisch über ihren Tod hinaus, hat sie uns irgendwie connected. Die Kommunikation findet irgendwie über sie statt, darüber, dass wir zu ihr forschen, zu ihr Kunst machen und ja, für so eine wundervolle Arbeit zusammenkommen dürfen.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass zum Leben von Fasia Jansen eben auch viel Schmerz, Rassismus, Ausgrenzung gehört. Wie erzählt man das eigentlich, ohne das am Ende zu reproduzieren? Wie gehen Sie damit um?
Die Frage haben wir uns immer wieder gestellt. Sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir es reproduzieren? Oder können wir dem was hinzufügen? Können wir das von der anderen Seite reflektieren? Und das ist halt auch die Qualität, die wir oder die Möglichkeit, die wir haben, unsere Perspektive zu zeigen. Das ist natürlich auch irgendwie eine Verantwortung. Und diesem Stück geht eine große Recherchearbeit voraus. Ich war mehrere Male in Oberhausen und habe die Lebensgefährtin Ellen Diederich von Fasia befragt und habe auch in der Fasia Jansen Stiftung mit Martina Franzke und anderen Frauen gesprochen, die Fasia wirklich persönlich kannten. Und dann gibt es natürlich auch ihre Biografie, das Buch Die geliebte Rebellin. Und zum Teil sind diese Materialien und Quellen natürlich sehr alt und die Sprache ist triggernd. Also das haben wir bei den Proben gemerkt, dass wir das nicht so eins zu eins übernehmen können. Auch O-Töne von Fasia haben wir versucht, so ein bisschen abzumildern, dass Leute hier nicht schreiend rausrennen. Also natürlich ist der Stoff an sich sehr... Also das sind harte Themen, die da verhandelt werden, einfach weil es um eine afrodeutsche Biografie im Nationalsozialismus geht. Und wir haben versucht, verantwortungsvoll mit den Quellen umzugehen und die auf der Bühne so zu übersetzen, dass wir uns damit nicht wehtun selber.
Wenn ich jetzt aus Ihrem Stück komme, Fasia das letzte Jahr, zum Beispiel morgen nach der Premiere, was habe ich denn dann gelernt, mit was für einem Bild, mit was für einem Gefühl, mit was für einem Eindruck von Fasia Jansen gehe ich da raus?
Also da muss ich sagen, das ist ein Blickwinkel auf Fasia. Aber dieser Blickwinkel ist deshalb total berechtigt, weil er ein afrodeutscher Blickwinkel ist. Also die KünstlerInnen, die hier auf der Bühne stehen, identifizieren sich mit Fasia Jansen als ihrer Schwester oder als ihrem Vorbild. Deswegen fühlt sich das auch für uns so an, oder für mich persönlich, wie so eine kleine Revolution hier an der Volksbühne, dass schwarze Künstlerinnen in einem Own Voices-Projekt ihre Geschichten auf die Bühne bringen dürfen.
Frau Gass, vielen Dank fürs Gespräch. Viel Erfolg bei der Generalprobe heute. Und morgen bei der Premiere natürlich.
Vielen Dank.
Elisabeth Gers war das, Regisseurin des Stücks Fasia, die letzten Jahre, über die afrodeutsche Aktivistin und Liedermacherin Fasia Jansen mit. Wir haben es eben gehört, schwarzen KünstlerInnen, die auch ihre Own Voices, also ihre eigenen Stimmen und Erfahrungen mit einbringen in das Stück. Die Premiere ist morgen im dritten Stock in der Volksbühne in Berlin. Donnerstag gibt es auch noch eine Vorstellung. Danach geht das Stück nach Oberhausen. Und für die beiden Aufführungen in Berlin morgen und übermorgen gibt es noch ein paar Karten an der Abendkasse.